Ich habe euch heute an einen meiner Lieblingsorte mitgenommen, in mein Jagdrevier. Ich habe hier meine Nudel mit dabei und wir wollen die nächsten 20, 30 Minuten ja miteinander verbringen. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist, ob du auf dem Sofa sitzt mit einer Tasse Kaffee oder vielleicht sogar einer Flasche Bier, ob du dich auch am Wochenende in deinem Homeoffice breit gemacht hast, vielleicht gerade nur kurz die Programme geschlossen hast, um jetzt Stille zu finden im Gottesdienst. Vielleicht sitzt du auch bei dem schönen Wetter draußen, im Garten, auf der Terrasse mit deinem Handy und schaust dort den Gottesdienst. Ich glaube, das ist die große Chance, die wir in dieser Zeit haben, die so anders ist und wo wir so völlig andere Gottesdienste erleben. Vielleicht gibt es die Chance, dass Gott uns mal an Orten begegnet, wo er bis jetzt vielleicht nicht den richtigen Zugang von uns bekommen hat. Wo wir uns vielleicht gar nicht vorstellen könnten, dass er sich dafür interessiert. Oder wo ich ihn vielleicht auch bislang ganz bewusst herausgehalten habe, weil ich schon immer ahnte, dass es Konsequenzen haben könnte für mein Leben und für meinen Alltag, wenn er dort hineinschaut. Egal wie, ich freue mich auf die Zeit mit euch, freue mich darauf, dass Gott nicht an bestimmte Orte gebunden ist, sondern dass er jetzt auch bei uns ist, bei jedem Einzelnen an dem Platz, wo er jetzt ist. Vorausgesetzt, wir lassen uns nicht ablenken. Das ist wohl die einzige Gefahr, die zu Hause größer ist als in der Kirche. Die Möglichkeiten der Ablenkung sind zu Hause oft sehr viel größer als an einem Ort, wo wir uns gemeinsam zum Gottesdienst versammeln. Da kann das Telefon klingeln, da kocht zwischendurch das Teewasser. Da muss man mal aufs Klo, vorausgesetzt, man hat noch Klopapier. Da kommt der Nachbar, da meldet sich der Hund, die Katze, das Kind oder die Oma. Egal wie. Ich hoffe, wir können alle Störquellen absetzen. Ich werde deshalb auch meine Nudel absetzen. Ich habe für sie einen Knochen dabei und den werde ich ihr jetzt geben, damit sie Ruhe findet. Ich hoffe, ihr habt für euren Hund auch einen Knochen und für die Oma ein Stück Torte, nicht etwa umgekehrt. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wir schauen also jetzt gemeinsam in Gottes Wort und lesen den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Ich lese das Ganze aus der Hoffnung für alle. Ein Vermögen für Jesus. Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, die wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündigt wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. ganz kurz am Anfang zu den geschichtlichen und historischen Hintergründen, damit es während der Predigt nicht zu Missverständnissen kommt. Wir haben diese Geschichte nämlich nicht nur im Markus-Evangelium zu stehen, sondern wir finden sie auch im Johannes- und im Matthäus-Evangelium. Und dort erfahren wir einige Dinge, die hier im Markus-Evangelium nicht stehen. Das Ganze, das lesen wir auch hier, spielt sich also in Bethanien ab. In Bethanien war Jesus öfters, weil da viele seiner Freunde wohnten, unter anderem auch Maria, Martha und Lazarus. Diese drei Geschwister, die kennen wir aus verschiedenen Geschichten. Der Lazarus ist uns bekannt, wo Jesus mal zu dieser Familie kommt, und der Lazarus war gestorben. Und dann hat Jesus ihn zu neuem Leben erweckt. Die Maria und die Martha, die sind uns bekannt aus der Geschichte, wo Jesus zu Besuch ist und Martha sich die Hacken wund läuft, während Maria bei Jesus sitzt und seinen Erzählungen lauscht. Und dann beschwert sich Martha, warum sie die Arbeit alleine machen muss, und bittet Jesus doch, der Maria zu sagen, sie soll auch mal helfen. Und Jesus nahm damals schon die Maria in Schutz und erklärte der Martha sehr liebevoll, aber auch sehr direkt, dass das Herumsitzen der Maria in seinen Augen die bessere Entscheidung ist als das perfekte Dinner, welches Martha gerade zubereitet. Die drei Geschwister sind also auch hier, aber Jesus ist nicht in ihrem Haus, sondern bei Simon, einem, der früher aussätzig war und bei dem Jesus jetzt zu Gast ist. Wahrscheinlich ist es einer von den Aussätzigen, die Jesus auch geheilt hat. Es ist, wie es immer war. Die Männer sitzen also bei Jesus. Martha läuft sich wieder mal die Hacken wund. Perfektes Dinner, zweite Staffel. Und Maria platzt in die Runde. Sie hat ein kleines, unscheinbares Fläschchen in der Hand, öffnet das und fängt an, es Jesus auf den Kopf auszugießen und ihn damit zu salben. Sie gießt den gesamten Inhalt auf seine Haare, auf die Stirn, und fängt das Ganze langsam an einzumassieren. Ein betörender Duft erfüllt das ganze Haus und alle Beteiligten sind entsetzt, und es steht ihnen nur eine einzige Frage in ihre Gesichter geschrieben: Was tut diese Frau um Gottes Willen hier? Allen war sofort klar, das war nicht irgendeine billige Plümpe aus dem Rossmann. Das, was es an jeder Ladenecke zu kaufen gibt, das war etwas ganz Besonderes, was Maria hier für Jesus hingab. Etwas, das es vermutlich nur auf Bestellung gab. Etwas, was ein Jahresgehalt gekostet hat. Ein unglaubliches Vermögen in damaliger Zeit. Das war die eiserne Reserve der Geschwister. So ein Fläschchen kostbaren Öls, das war damals die Altersvorsorge. Das wurde notfalls auch noch vererbt an die nächste Generation, aber nicht mal einfach ebenso aus einer Laune heraus einem über den Kopf gegossen, um Abschied von ihm zu nehmen. Allen außer Maria klappt die Kinnlade runter und erst einmal ist es totenstill im Raum. Und dann nach Augenblicken der Schnappatmung fangen die Ersten an, sich zu artikulieren. Und sie bringen dabei echte Argumente hervor. So echt und so einleuchtend, dass ich mir die gleiche Diskussion in jeder unserer Mitarbeiterstunden oder Kirchenvorstandssitzungen genau so vorstellen kann. In Vers 4 und Vers 5 steht da: Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir kommt das bekannt vor. Das hört sich für mich sehr nach Gemeinde an. Solange du mitmachst, solange du dich einreißt, solange du die Normen und unausgesprochenen Absprachen einhältst, solange du vielleicht auch gar nichts machst, wirst du wenig bis keine Probleme haben. Aber wenn du was Neues beginnst, wenn du die Maßstäbe anfängst zu verschieben, wenn du etwas tust, was vor dir vielleicht noch niemand getan hat, dann kann es dir passieren, dass du eine Menge Gegenwind bekommst. Und ich erinnere mich aus meiner Jugendarbeit, da passierte das regelmäßig, dass nach Evangelisationen und Freizeiten frisch Bekehrte kamen. Die hatten lauter tolle Ideen für die Gemeinde, völlig neue Sicht- und Denkweisen. Die kamen schon mal in die Bibelstunde reingeplatzt und von dem Moment an lief in dieser Bibelstunde nichts mehr so, wie sich das der Prediger und die 12 Omas darin gedacht hatten. Und das hat uns als Mitarbeiter immer viel Mühe gekostet, diese Leute auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und sie dann wieder in Reih und Glied nach unseren Vorstellungen in der Gemeinde antreten zu lassen. Wir glaubten immer alles dabei richtig zu machen. Wir waren schließlich die alten Hasen. Wer sollte es denn besser wissen, wenn nicht wir? Aber was hat Jesus eigentlich dazu zu sagen? Schauen wir mal in Vers 6. Da steht, Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Jesus ist völlig anderer Meinung als die Jünger am Tisch. Wieder mal, möchte ich sagen. Mir wird bei meinen Predigten oft vorgeworfen, dass ich in den Bibeltexten immer die Konfrontation suche, dass ich das Kontroverse gern herausarbeite, dass ich wenig über die Bestätigung unseres Lebens im Wort Gottes predige, über den Trost, den Zuspruch, die Liebe Gottes. In Jesaja 55, Vers 9 steht ein Satz, an den ich hier denken muss. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ihr Lieben, wenn das so ist, und so ist es ganz sicher, dann kann es nicht anders sein, dass wir so oft unterschiedlicher Meinung sind mit Jesus. Dann werden wir in der Begegnung mit ihm nicht oft erleben, dass es Bestätigung gibt. Dann werden wir den Konsens nicht finden, sondern wir werden ein ums andere Mal mit der Realität, nämlich mit Gottes Realität konfrontiert. Und das ist ein Aufeinandertreffen von Feuer und Wasser, von Licht und Dunkelheit, von oben und unten, von heiß und eiskalt, von Mut und Verzweiflung. Ich weiß nicht von noch was allem. Viele von euch wissen, dass ich vor 6 Jahren meinen Jagdschein gemacht habe. Und wer sich in meinem Umfeld umhört, der wird gelegentlich davon hören, dass ich in den 6 Jahren, die im Jagdhandwerk eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum sind, es zu einem ganz ordentlichen Waldgenossen gebracht habe. Und immer wieder wird mir bestätigt, dass ich bei dem, was ich tue, mich eigentlich ganz ordentlich anstelle. Warum ist das so und warum erzähle ich euch das? Als ich vor 6 Jahren meinen Jagdschein machte, da bekam ich als Mentor einen außergewöhnlich leidenschaftlichen, zuverlässigen und ausgezeichneten Jäger als Mentor an meine Seite. Er ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste im Landkreis, den ich da als Lehrprinzen, so nennt man das bei uns, an meine Seite bekam. Ich hatte damals 0,0 Ahnung. Keiner, den ich in meiner Familie kannte, hatte je irgendetwas mit der Jagd zu tun. Mein Jagdvater, so nenne ich ihn inzwischen, hatte dagegen 30, 40 Jahre Jagd auf dem Puckel. Schon sein Vater war Jäger. Er hat also die Jagd mit der Muttermilch in seine Knochen hineinbekommen und von jüngster Kindheit an lebte er darin. Und als wir uns ganz am Anfang mal trafen, stellte er mir eine alles entscheidende Frage. Er fragte mich, ohne herumzustammeln, so ganz geradeaus, Jörg, darf ich dich korrigieren? Und ich merkte sofort die Ernsthaftigkeit und die Tragweite dieser Frage. das war nicht nur so theoretisch und rhetorisch gestellt. So wie er mich das fragte, war mir klar, er meint vielmehr, darf ich dich korrigieren? Darf ich dich zu jeder Zeit korrigieren? Darf ich dich auch mehrfach hintereinander korrigieren? Auch wenn dir das irgendwann auf den Keks geht? Darf ich dich kritisieren, dich berichtigen, dich zurechtweisen, dich unterbrechen, dir reinreden? Ich erinnere mich bis heute noch sehr genau an diesen Moment. Ich schluckte zweimal und sagte dann, ja klar darfst du das. Das sollst du sogar. Und alles, was ich heute bin, bin ich vermutlich auch, weil ich damals auf diese Frage mit Ja geantwortet habe. Ist dir Jesus auch schon öfters als der aufgefallen, der manchmal nervt, weil er uns immer wieder reinredet, weil er uns immer wieder zurechtbringt, weil er uns zurechtweist, weil er mich unterbricht, weil er mir reinredet? Vielleicht stellt uns Jesus bei dieser Gelegenheit heute diese Frage: Darf ich dich korrigieren? Mehrfach? Immer wieder? Und hast du ihm eigentlich auf diese Frage schon klar und deutlich geantwortet? Dann fährt Jesus fort und nimmt Maria nicht nur in Schutz, weil sie ihm leid tut. Nein, als er mit den Jüngern fertig ist, ihnen deutlich zu verstehen gegeben hat, dass er anderer Meinung ist, da wendet er sich der Maria zu und lobt sie ausdrücklich. Sie und das, was sie getan hat, das hält er als ein lobendes Beispiel hoch und sagt in Vers 6, sie hat Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Kirche muss anderen helfen. Kirche muss für andere da sein. Kirche muss sich um die Armen, die Kranken, die Verachteten, die Flüchtlinge, die Alten, die Kinder und um alle kümmern. Nur dann kommt doch Kirche ihrem Auftrag nach. Ist das nicht das, was wir heute allerorten mehr denn je hören und was sich viele von Christen erwarten? Und wieder ist Jesus ganz anderer Meinung. Jesus ist fest davon überzeugt und sagt das hier klipp und klar. Christen zeichnen sich zuallererst und ausnahmslos dadurch aus, dass sie Christus, nämlich ihn, zuallererst lieben. Dass sie alles, was sie tun, aus Liebe zu ihm tun, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Die logische Folge wird dann sein, dass aus der Christusliebe eine Menschenliebe wird, die sich leidenschaftlich und herzlich um andere kümmert. Aber zuallererst steht immer die Christusliebe. Denn ohne die Liebe zu Christus wird jede Nächstenliebe irgendwann verkümmern. Was ist die Motivation für unser Handeln? Ist es wirklich alles, was wir tun, allein aus Liebe zu Jesus? Ich denke, das ist eine weitere Frage, der wir uns heute stellen müssen. Und Jesus lässt nicht locker. Er legt gleich noch einen nach in den letzten beiden Versen, Vers 8 und 9, sagt er, diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Text heute. Ich habe mehrere Nächte echt schlecht geschlafen, weil mich dieser Text so angefasst hat, weil er mich so mitgenommen hat, weil er mich auch so mitgerissen hat. Und weil auch der dritte Punkt noch einmal so viele Fragen aufwirft, wo ich doch vielleicht noch nicht einmal die ersten beiden für mich beantwortet habe. Jesus weist hier nochmal darauf hin, was sich immer und immer wieder wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Du kannst für ihn tun, was du willst. Bedeutung wird das ganz allein und ausnahmslos nur von ihm bekommen. Maria hat ihn einfach nur geliebt und dementsprechend, wie uns der Text sagt, getan, was sie konnte. Mehr ging nicht, das war alles. Maria gibt alles, was sie hat. Sogar ihre Altersvorsorge opfert sie ihrer Liebe zu Jesus. Und Jesus gibt dem Ganzen diese außergewöhnliche Bedeutung der letzten Salbung vor seinem Tod. Wer alles gibt, der gibt mehr als ein Vermögen. Wer alles gibt, der gibt darüber hinaus nämlich auch seine Kontrolle ab, seine Unabhängigkeit, sein selbstbestimmtes Dasein, seine Macht, seinen Einfluss, sein Stolz. Wer all das Jesus gibt, steht aber ganz sicher nicht mit leeren Händen da. So sagt die Bibel in Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Diesen im Himmel gesammelten Schatz kann auch keine Krise und kein Wirtschaftszusammenbruch etwas anhaben. Wer seine Zukunft, seinen Besitz, seine Begabung und sein Vertrauen schon immer ganz bewusst in Gottes Hände gelegt hat, der erlebt in diesen Tagen keine bösen Überraschungen. Im Gegenteil, der erlebt vielleicht schon hier und heute, wie Gott zu seinen Zusagen steht. Und was für ein Segen, was für ein Reichtum es ist, den Jesus hier in Worten und Verheißungen über Maria ausschüttet. Und wir müssen uns auch diese Frage noch gefallen lassen am Ende dieser Predigt. Was sagt Jesus über unser Leben? Wie sieht er uns? Was ist sein Urteil über uns? Maria wird von Jesus zum Vorzeigebeispiel für die ganze Welt. Mehr geht eigentlich nicht. Was in deinem Leben zählt und was von deinem Leben und meinem Leben bleibt, darüber bestimmt nicht unser Intellekt, nicht unser Fleiß, nicht unsere Begabung, nicht unser Geleistetes und auch nicht unser Erspartes. Darüber verfügt auch keine Krise und auch kein Virus. Was unauslöschlich ist und bleibt, darüber bestimmt ganz allein Jesus. Das wird in dieser Geschichte sehr deutlich. Früher oder später wird Jesus das, was du getan oder auch nicht getan hast, einordnen. Er wird ein Urteil darüber abgeben. Er wird ein Urteil über unser Leben sprechen, so wie er es über dem Tun der Maria hier getan hat. Und je früher er das so tut wie bei Maria, je früher er das so über unserem Leben tut, desto besser wäre es doch eigentlich. Desto eher werden wir die Liebe Gottes durch Jesus in unserem Leben erfahren, so wie es Maria erfahren hat. Und desto eher werden wir loslassen können, alles abgeben können und die Freiheit erleben, die das mit sich bringt, wenn wir die Liebe zu Jesus über alles andere stellen. Es kann sein, dass wir das, was wir gerade in unserem Land und unserer Welt erleben, uns schon bald dazu zwingt, einiges in unserem Leben völlig neu zu ordnen, neu zu überdenken. Ganz sicher wird uns in naher Zukunft vieles wegbrechen, wovon wir noch vor kurzem geglaubt hätten, wir könnten ohne diesem oder jenem gar nicht leben. Lasst uns die Chance nutzen, unser Leben neu zu ordnen. Unter den Augen Gottes, an der Hand von Jesus, dass er mit uns auf die Dinge unseres Alltags schaut und wir den Dingen eine völlig neue Bedeutung geben und ihn die große Liebe unseres Lebens werden lassen. Lasst uns seine Hand ganz fest ergreifen. Öffnen wir ihm auch noch die letzten Türen unseres Lebens, die Orte, die Bereiche, von denen ich ganz am Anfang gesprochen habe, wo wir ihm vielleicht bis jetzt noch den Zugang verwehrt haben. Lasst es uns wie Maria machen. Lasst uns tun, was wir können. Lasst uns ihm alles geben, unser Vermögen, auch unser Unvermögen, unsere Schuld, unser Versagen. Und lasst uns dann erfahren, was wirklich reich macht.